Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Christian Möller. Herzlich willkommen zu Sein und Streit. Müssen die sich denn schon wieder streiten? Die Frage, die hat man in letzter Zeit häufig gehört in Bezug auf die Ampelregierung. Meist ist das natürlich eine rhetorische Frage und manchmal wird dann noch dazu gesagt, das ist ja wie im Kindergarten, womit impliziert werden soll. Streiten, das ist eine unreife, eine kindische Angelegenheit, etwas, das vernünftige Erwachsene doch besser nicht tun sollten. Unser Gesprächspartner dürfte das ein bisschen anders sehen, nehme ich mal an. Jörg Phil Friedrich, Philosoph und Publizist aus Münster. Von dort ist er uns jetzt auch zugeschaltet. Grüßen Sie, Herr Friedrich.
Hallo, Herr Möller.
Ja, die Klagen über den ständigen Streit in der Ampelkoalition, können Sie die nachvollziehen?
Ja gut, im gewissen Maße schon, weil das, was da teilweise passiert, ja nicht unbedingt ein Streit sein müsste in dem Sinne, wie er mich eigentlich besonders interessiert, nämlich als Meinungsstreit. Insofern kann man schon nachvollziehen, dass man sich manchmal fragt, warum streiten die sich schon wieder? Aber andererseits, solange es sich um einen Meinungsstreit handelt, würde ich halt sagen, dass am Streit kein Weg vorbeiführt und dass der Streit auch notwendig ist, wichtig ist, nicht nur in der Politik, sondern eben auch, wie Sie gesagt haben, unter Kindern oder auch natürlich unter Erwachsenen eine ganz wichtige Bedeutung in der Kommunikation hat und in der Willensbildung und in der Handlungsfindung.
Aber es müsste dann Ihrer Meinung nach ein Meinungsstreit sein.
Genau, also ich unterscheide ja sehr genau oder halte es für sehr wichtig, genau zu unterscheiden zwischen so etwas, was wir Diskussion nennen können, wo wir eigentlich versuchen, die Wahrheit herauszufinden oder an die Wahrheit heranzukommen über bestimmte Sachverhalte, wo wir vielleicht unterschiedliche Informationen haben und unterschiedlich die Dinge einschätzen und uns da aneinander annähern können und sollten. Und die Dinge, wo es eben um existenzielle Fragen geht, um Grundsatzfragen, wie wir leben wollen, wo es um Bewertungen geht, um moralische Bewertung, um ästhetische Bewertung und so weiter. Und da spreche ich halt, wenn es um Meinungen geht, vom Meinungsstreit. Und den würde ich eben ganz klar unterscheiden von der Diskussion um Tatsachen.
Also das ist schon mal ein Hauptunterschied, die Diskussion um Tatsachen und der Meinungsstreit. Warum wären wir denn nicht besser dran, wenn wir uns einfach darauf beschränken würden, Diskussionen um Tatsachen zu führen? Die sind ja auch relativ eindeutig meistens zu klären und zu sagen, wo es um Meinungen geht, das ist eh so eine etwas unsaubere, so eine subjektive Angelegenheit. Das lassen wir mal lieber beiseite.
Also erstmal ist natürlich schon die Frage, ob wir über Tatsachen tatsächlich Konsens erzielen könnten, über viele Tatsachen, die auch wichtig sind für uns, können wir keine klare Sicherheit erlangen. Also zum Beispiel, ob bei einer Wahl in irgendeinem Land nun manipuliert wurde oder nicht, nehmen wir mal als Beispiel. Das können wir beide, wenn wir darüber unterschiedlicher Meinung sind, meiner Meinung nach nicht abschließend klären. Wir können da kaum zu einem gemeinsamen Urteil kommen. Das könnte man vielleicht nochmal ein bisschen genauer diskutieren, wann wir das können. Die Frage ist, warum haben wir darüber überhaupt Meinungen? Diese Meinungen hängen ja damit zusammen, dass wir Ängste oder Sorgen haben über den Zustand der Welt, sodass uns dieser Zustand der Welt auch persönlich betrifft. Da uns dieser Zustand persönlich betrifft, kommt es eben nicht nur auf eine Tatsache an. Und vielleicht könnten wir beide ja sagen, ja gut, das werden wir beide nicht rauskriegen. Die Informationen liegen uns einfach nicht vor, Haken dran. Nein, das reicht natürlich nicht, weil die Meinung, dass dort manipuliert worden ist, natürlich eine ganz vielfältige Beziehung hat zu meiner Vorstellung, wie diese Welt sich entwickelt, wie sie sich weiterentwickelt und ob ich vielleicht Ängste habe, wie sie sich auch für mich persönlich entwickeln könnte. Und deshalb werden wir uns nicht auf Tatsachen reduzieren können und bei den Dingen, wo wir halt keine Tatsachen rauskriegen können, sagen, ja gut, ist egal, sondern wir werden halt uns über unsere Meinungen weiter austauschen müssen.
Aber manchmal sind ja auch die Tatsachen umstritten. Wenn Sie jetzt gerade schon ansprechen, wir machen uns, indem wir streiten, Sorgen um unsere Welt und befürchten Dinge, die uns auch persönlich betreffen, dann fällt mir der Klimawandel ja als ein Beispiel ein. Vermutlich eine der Sachen, über die in den letzten 10 Jahren am häufigsten öffentlich gestritten wird. Da ist ja bei vielen Menschen allerdings auch schon entgegen einem breiten wissenschaftlichen Konsens dann trotzdem so etwas wie die Polkappenschmelze strittig oder die Tatsache, dass der Klimawandel menschengemacht ist.
Ja. Also das ist natürlich ganz interessant, wenn man das aus der Sicht der Analyse von Meinungsstreit betrachtet. Gibt es, was den Klimawandel betrifft, da ist das wirklich ein sehr schönes Beispiel, natürlich verschiedene Stufen. Also wenn wir zum Beispiel über das Schmelzen der Polkappen sprechen und jemand sagt, da passiert gar nichts, das stimmt überhaupt nicht. Oder wenn wir ein noch einfacheres Beispiel, wenn wir durch die Alpen gehen und sehen dort, wo da früher die Gletscher waren und heute sind sie nicht mehr da. Und jemand würde sagen, das stimmt gar nicht, die Gletscher sind gar nicht zurückgegangen. Ich glaube, gerade bei dem Beispiel Gletscher würden wir tatsächlich sehr schnell an ein Ende des Meinungsstreits kommen, weil irgendwie keine Möglichkeit mehr besteht, die offensichtlich wirklich beobachtbaren Tatsachen, die wir wirklich vor Augen haben im wahrsten Sinne des Wortes, noch irgendwie anders zu belegen. Umso weiter diese direkte Beobachtbarkeit aber wegrückt, also schon bei den Polkappenschmelzen sehen wir, kennen wir beide ja zum Beispiel das im Wesentlichen nur medial vermittelt oder eben durch Berichte der Wissenschaft beurteilen. Hier kann es natürlich schon passieren, dass jemand sagt, ja, aber du weißt doch, dass die Wissenschaftler auch ein gewisses Interesse daran haben. Manche wollen Ängste verbreiten und schildern, dass deshalb alles schlimmer, als es in Wirklichkeit ist. Und jemand anders sagt, also ich habe schon Vertrauen in die Wissenschaft. Ich glaube, dass wenn ich von vielen Wissenschaftlern bestimmte Informationen lese und das dann auch noch in seriösen Medien nachlesen kann, im Deutschlandfunk Kultur zum Beispiel höre, dann würde ich sagen, das ist für mich eine sichere Informationsbasis, also das, was ich da höre, das nehme ich einfach auch als Tatsache. Und wenn in diesen Medien und von der Mehrzahl der Wissenschaftler die Ansicht vertreten wird, die wir dann nicht mal mehr als Meinung bezeichnen, dass der Mensch diesen Klimawandel hervorruft, dann sind wir noch wieder einen Schritt weiter, weil dann möglicherweise die andere Seite erwidern kann, es gibt doch aber auch Wissenschaftler, die das anders sehen und Wissenschaft ist keine Mehrheitsentscheidung. Und dann kommen wir tatsächlich dahin, dass wir sehen, dass wir sozusagen unsere Meinungen auf unterschiedlichen Ebenen ganz unterschiedlich begründen und deshalb auch Schwierigkeiten bekommen, selbst über Tatsachen, Behauptungen Einigkeit zu erzielen. Aber es liegt ja immer daran, das möchte ich auch gleich noch dazu sagen, dass uns die Dinge eben nicht egal sind. Also der Klimawandel und ob er menschgemacht ist, ist uns eben nicht egal, weil wir Konsequenzen für unser eigenes Leben, um die Frage, wie wir leben wollen, ob wir unser Leben ändern können, ob wir unser Leben ändern wollen, ob wir damit klarkommen, dass sich in der Politik und in der Wirtschaft etwas ändert oder eben, dass sich nichts ändert, damit hängt das ja immer zusammen. Und deshalb fangen wir dann an, darüber zu streiten.
Also Streit kommt immer dann auf, wenn uns die Dinge nicht egal sind. Über Richtig. Alles andere könnte man auch ganz ruhig und gelassen argumentieren.
Genau. Und dann würde man eben sagen, ja, das mag sein, da habe ich jetzt nicht genug Informationen dazu. Man kennt ja solche Dinge, die man vielleicht eine Weile ganz interessant findet. Und wenn man dann irgendwie sagt, ja gut, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber eigentlich ist es mir ja auch egal.
Jetzt steckt ja im Streit dann irgendwie doch ein bisschen der Wettstreit mit drin und damit doch das Ziel, am Ende als Sieger daraus hervorgegangen zu sein. Also mein Gegenüber von der Richtigkeit meines Standpunkts zu überzeugen. Wieso klappt das eigentlich nicht? Sie schreiben das in Ihrem Buch, dass das nicht funktioniert, wenn ich die besseren Argumente habe. Das könnte ja auch entlastend sein fürs Gegenüber. Okay, ich weiß das jetzt, dass ich die schlechteren Argumente habe. Mein Gegenüber hat mich überzeugt und ich nehme das hin. Aber das funktioniert meistens nicht so. Gerade jetzt in so einer polarisierten Situation, wie wir vielfach gegenwärtig sind.
Das Problem ist, dass die Argumente eben in den allerseltensten Fällen völlig offensichtlich schlüssig sind. Ich kann immer etwas dagegen anführen oder fast immer etwas dagegen anführen. Ich sagte schon als Beispiel, wenn jemand in den Alpen steht und sagt, die Gletscher sind gar nicht zurückgegangen, die waren immer so, das wäre irgendwie absurd, da würden wir auch, glaube ich, keinen Meinungsstreit mehr führen wollen. Aber viele andere Dinge, da kann ich ihm immer etwas ins Feld führen, was diesen plausiblen, guten Argumenten widerspricht. Und jetzt kommt es eben darauf an, das muss man sich, und das kennt man ja auch aus dem Alltag, wir streiten ja nicht nur über den Klimawandel, dass uns, wenn uns die Dinge wichtig sind, wir eben in eine Abwehrhaltung kommen. Wir wollen eigentlich unsere Sicht der Welt verteidigen. Ich glaube, das ist auch notwendig, dass wir, wenn wir eine bestimmte Sicht auf die Welt haben, aus der heraus sich auch konkrete Meinungen ergeben, wir die nicht einfach so über Bord werfen und nicht sagen, ja, okay, das ist schon alles plausibel, ich überlege mir das nochmal, ich sehe das jetzt anders. Wir müssen schon auch gucken, das ist, glaube ich, für uns wichtig, dass wir unsere Meinungen stabil halten, weil es uns eben hilft, in der Welt zurechtzukommen. Und weil wir uns eben auf eine bestimmte Sicht der Welt eingerichtet haben und damit sozusagen auch ganz gut leben können, selbst wenn die Sicht der Welt negativ ist. Deshalb glaube ich, dass wir eben nicht innerhalb eines Meinungsstreites, das ist ja oft die Erwartung, wir streiten, Sie haben gute Argumente und ich sage, stimmt, du hast recht. Und wenn ich das nicht tue, dann bin ich irgendwie uneinsichtig. Ich glaube, solche Änderungen von Meinungen sind immer ein sehr, sehr langwieriger Prozess, wo es sehr viele gute Argumente geben kann. Und irgendwann sage ich dann, ja, sehe ich eigentlich auch so und weiß gar nicht mehr, wann ich meine Meinung geändert habe.
Herr Friedrich, richtig streiten heißt Ihr Buch. Es gibt also so etwas wie den gelungenen Streit, aber der hat, um es philosophisch zu sagen, Bedingungen der Möglichkeit, sowas wie Grundvoraussetzungen, ohne die es eben nicht geht. Zum Beispiel, dass ich bereit bin, meine Meinungen zu begründen. Ohne das ist eigentlich kein Streit denkbar in Ihrem Sinne, oder?
Das ist richtig. Es muss grundsätzlich die Bereitschaft da sein, Gründe anzugeben für eine Meinung. Sonst kann es auch gar nicht zu einem Meinungsstreit kommen. Natürlich passiert das in der Praxis immer wieder, dass wir Meinungen austauschen und dann auf die Frage, warum siehst du das so oder warum vertrittst du diese Meinung oder warum macht dir das Angst? Einfach sagen, das ist nun mal so, ist doch klar oder solche Floskeln.
Das weiß doch jeder.
Das weiß doch jeder, genau. Das sind aber dann Dinge, wo kein Streit zustande kommen kann, kein gelungener Streit. Ich muss erstmal akzeptieren, dass es irgendwie sinnvoll ist, nach den Gründen zu fragen, nach dem Warum zu fragen. Und ich muss auch grundsätzlich bereit sein, Gründe anzugeben. Ich habe ja einige Bedingungen erarbeitet, wo man auch sagt, gut, manchmal scheint es auch zumindest auf den ersten Blick nicht sinnvoll zu sagen, begründe das. Wir hatten vorhin schon dieses Beispiel mit den Gletschern. Wenn ich sage, die Gletscher sind zurückgegangen, wir stehen beide in den Alpen und Sie würden sagen, warum glauben Sie das? Ja, was soll ich dazu sagen? Ich sage, Sie hin. Nicht?
Also, ja klar, aber wenn Sie sagen, der Klimawandel ist menschengemacht und ich sage, begründe das, dann ergibt das schon mehr Sinn, ne?
Richtig, das gibt schon Sinn, auch wenn wir vielleicht auf den ersten Blick sagen würden, wenn Sie mich nach der Begründung fragen, würde ich in diesem Falle vielleicht zurückfragen, zweifelst du etwa daran? Weil ich es schon für eine grundsätzliche Einsicht halten würde, die man heute nicht ernsthaft in Frage stellen kann.
Ja. Wäre aber diese Frage, zweifelst du etwa daran, nicht ein bisschen leicht unredliches rhetorisches Manöver an der Stelle?
Ja, das wäre es. Ich glaube auch, dass die realen Streits, auch die gelungenen Streits natürlich durchaus voll sind von spontanen Floskeln, von spontanen Ausrufen, wo wir dann im Nachhinein vielleicht nochmal uns ein bisschen korrigieren. Also wenn wir jetzt diesen Streit uns vorstellen, ich würde sagen, zweifelst du etwa daran? Sie würden antworten, durchaus. Also es gibt ja durchaus auch andere Ansichten zu diesem Thema. Mhm. Sag doch mal, warum bist du dir denn so sicher? Mich würde das jetzt wirklich interessieren. Warum bist du so sicher? Und dann müsste ich natürlich bereit sein, Gründe dafür anzugeben, für diese Bereitschaft. Dann würde ich ihm sagen, also ich vertraue schon grundsätzlich in die Wissenschaft. Ich habe auch Erinnerungen an meine eigene Kindheit, wo noch das Wetter normalerweise anders war. Ich sehe, dass der Keller jedes Jahr mehr vorläuft und ich sehe zum Beispiel auch den Gletscherrückgang und so weiter und so fort. Gut, dann würden Sie immer noch sagen, das ist Klimawandel, aber warum soll der Mensch gemacht sein? Und dann würde ich natürlich in diesem Falle mit meinem ersten Studium kommen, Physik und Meteorologie, und würde sagen, also das ist auch theoretisch sehr gut verstanden, was da passiert mit dem CO2. Das ist auch empirisch nachgewiesen und so weiter. Und dann, das wären eben alles Gründe, die ich dann angeben würde.
Für einen guten, funktionierenden Streit nennen Sie in Ihrem Buch noch drei andere wichtige, zentrale Begriffe, sozusagen, in denen Ihre Theorie des Streites enthalten ist, wenn man das so sagen kann. Mhm. Wahrhaftigkeit, Nachsichtigkeit und Verlässlichkeit. Und ich würde vorschlagen, wir schauen uns die der Reihe nach nochmal an. die Wahrhaftigkeit. Also ich muss im Grunde davon ausgehen, dass es meinem Gegenüber wirklich darum geht, was er oder sie sagt. Kann ich denn immer damit rechnen?
Nein, das können Sie nicht. Das ist übrigens weder im politischen Streit so, wenn wir uns eine Talkshow angucken. Da sagen ja viele, da geht's doch nur um Macht und um Sieg. Das hatten Sie ja vorhin auch schon mal angedeutet, dieses den Streit auch gewinnen wollen. Das ist vielleicht doch auch ein Sport, den anderen sozusagen dumm dastehen zu lassen. Und da geht's gar nicht darum, was die wirklich meinen. Aber das passiert natürlich auch im privaten Bereich, wenn gestritten wird. Ich denke aber, und deshalb ist mir das so wichtig, dass es einerseits für einen gelungenen Streit wichtig ist, dass wir einerseits wahrhaftig sind, dass wir also wirklich versuchen, das zum Ausdruck zu bringen, was wir meinen. Wobei das sehr schwierig sein kann und das ist nicht selbstverständlich und das gehört schon fast in den zweiten Punkt hinein. Oder es gehört schon in den zweiten Punkt hinein, aber erstmal noch die Wahrhaftigkeit. Wir unterstellen, dass der andere wahrhaftig ist. Und ich denke, dass es auch gut ist, das zu unterstellen, selbst wenn wir nicht sicher sein können. Ich glaube, dass es für mich auch als Streitenden gar nichts bringt, anzunehmen, dass der andere sowieso nur gewinnen will und deshalb ständig irgendwie neue Sachen einführt und neue Haken schlägt, weil er mich schlecht dastehen lassen hat. Sondern sinnvoll ist auch für mich und sozusagen erkenntnisreich ist für mich der Streit nur dann, wenn ich unterstelle, dass das alles in irgendeinem Sinne auch Versuche, die Meinung zu begründen sind.
Könnte ja vielleicht generell sagen, also wenn man überhaupt in so ein Gespräch miteinander tritt, dann erkennt man damit ja von vornherein schon an, dass es wirklich um das geht, was der andere sagt. Ansonsten könnte man es auch lassen.
Ansonsten könnte man es lassen, völlig richtig. Natürlich ist es gut, sich immer wieder zu überlegen, dass auch ich selbst, auch Selbstkritik ist ja da nicht schlecht, dass wir auch selbst so einen gewissen Willen haben, vielleicht den Streit zu gewinnen, als Sieger aus dem Streit hervorzugehen oder auch, dass wir wirklich vielleicht Antipathien gegen den anderen haben und deshalb irgendwie in Rage reden oder ähnliches. Das sollte man natürlich alles mit bedenken, aber grundsätzlich, wenn man streiten will, wenn man gut streiten will, dann eben mit der grundsätzlichen Unterstellung, dass ich selbst und der andere auch sozusagen wahrhaftig in den Streit gehen.
Der zweite Begriff, den Sie nennen, ist der Nachsicht oder Nachsichtigkeit. Ja. In welchen Situationen kommt die denn zum Tragen?
Ja, der Punkt ist, dass wir häufig in Streits, in denen wir auch emotional reagieren, in denen wir eben nicht immer in diesem Sinne sachlich reagieren können, dass wir natürlich Aussagen machen, die vielleicht widersprüchlich sind. Und wir erleben das immer mal wieder. Sie könnten sagen, ich glaube, dass Politiker alle irgendwie nur machtbesessen sind und nicht die Wahrheit sagen. Und gleichzeitig können Sie als nächstes sagen, irgendeine beliebige, konkrete Person, die habe ich getroffen, und mit dem habe ich gesprochen und der ist eine ehrliche Haut, auch wenn der Ministerpräsident ist.
Und dann sag ich, aha, siehste, hast du dir doch jetzt widersprochen.
Genau, dann sagen sie, da hast du dir widersprochen, entweder oder. Und dann würde ich zur Nachsichtigkeit eben nicht genau nicht diese Reaktion zählen, sondern dass wir sagen, Moment, was sagt mir das jetzt eigentlich? Also grundsätzlich geht er also davon aus, Politiker sind unehrlich. Aber er hält es für möglich, er hat sogar mit jemandem gesprochen und er hat bei dem den Eindruck gehabt, der ist ehrlich. Das heißt, er hält es auch für möglich, dass diese Aussage, diese Allaussage sozusagen nicht stimmt. Es ist ohnehin so, dass solche Allaussagen oder allgemeinen Aussagen in Streits, das gehört zur Nachsicht dazu, dass man die nie als wirkliche Allaussagen interpretiert. Die Aussage, Politiker sagen nicht die Wahrheit, ist nicht dadurch widerlegt, dass wir plötzlich einen Politiker treffen, der die Wahrheit gesagt hat. Ja? Das macht die Sache so schwierig, aber im Grunde ist es auch eine Möglichkeit, in dieser Widersprüchlichkeit seine Meinung zu sagen, die Komplexität meines Weltbildes auch zum Ausdruck zu bringen und gleichzeitig auch zu sagen, indem ich sage, Politiker lügen alle, sage ich jetzt mal so zugespitzt, auch wenn ich den und den kenne, der es nicht tut, dann zeige ich ja damit auch meine Bewertung an. Es ist mir nicht egal. Ich würde eigentlich erwarten, dass alle so sind wie dieser eine, der eben nicht lügt.
Aber das heißt dann, die Nachsicht bedeutet an der Stelle, dass ich mein Gegenüber nicht auf Widersprüche festnagele,
genau,
oder über die Klinge springen lasse, ja, sondern versuche zu verstehen, was er damit
was
meint.
Was da eigentlich und dann dahinter steckt.
Genau. Dadurch vielleicht auch Gemeinsamkeiten herstellen zu,
ja,
können.
Genau.
Richtig?
Also das Problem ist ja, wie gesagt, wenn wir gut streiten wollen, das hängt ja, wie gesagt, auch mit der Wahrhaftigkeit zusammen. Ich sag mir, der will mir ja irgendwas damit sagen, der diese Widersprüchlichkeit zum Ausdruck gebracht hat. Der will ja nicht einfach mich verwirren. Also ist es doch sinnvoll, im Sinne dieser Nachsichtigkeit, sich darüber Gedanken zu machen, was ich vielleicht bloß noch nicht verstehe, was sich für mich wie ein Widerspruch anhört.
Aber das erinnert mich jetzt auch so ein bisschen an das, was einem Eltern, wenn man so, weiß ich, 6, 8, 10 ist, gerne sagen, der Klügere gibt nach. Verhalte dich doch mal ein bisschen nachsichtig mit deinem kleinen Bruder oder so, wenn man sich, ja, zankt. Ja, also kann so eine Nachsicht nicht auch ein bisschen was Herablassendes haben, als, mhm, würde ich auf mein Gegenüber wie auf ein kleines Kind reagieren, ja, dass es halt nicht besser weiß oder nicht besser kann.
Ja, das Wort der Nachsichtigkeit ist hier vielleicht so ein bisschen irreführend. Es hat ja einen Grund, warum ich diesen Begriff verwendet habe. Der hängt halt damit zusammen, dass in der amerikanischen Philosophie im 20. Jahrhundert dieses Principle of Charity für die Interpretation von Aussagen von anderen eingeführt wurde. Und eigentlich kommt es, ich habe das in dem Buch genau dargestellt, aber eigentlich kommt es ja von dieser altgriechischen Agape, also von dieser schenkenden Liebe, von diesem Versuch, sich gegenseitig etwas zu geben, verständnisvoll füreinander zu sein.
Also es die Agape, nicht, um das kurz zu sagen, das könnte man übersetzen in die Caritas. Ne,
ja,
im Lateinischen.
Lateinische Caritas, genau. Und da kommt Charity her.
Ja.
Und da kommt sozusagen diese Nachsichtigkeit her. Und da kam sozusagen über die Jahrhunderte dieser Tonfall dessen, der sozusagen dem anderen was gibt, weil er irgendwie eine Spende gibt, weil er irgendwie nachsichtig ist gegenüber dem, dem es nicht so gut geht. Und das würde hier so heißen, der sich eben nicht so klar ausdrücken kann. Oder der Klügere gibt nach, wäre dann sozusagen die späte Interpretation. Hier ist etwas ganz nicht etwas ganz anderes gemeint, aber etwas anderes gemeint, nämlich, dass wir auch mit uns selbst nachsichtig sind, wenn Sie so wollen. Wenn ich finde, dass Sie sich gerade widersprüchlich äußern, dann hat das eben damit zu tun, dass ich Sie noch nicht verstanden habe. Und wenn ich Sie verstehen will, dann muss ich versuchen, Sie so zu interpretieren, dass diese Widersprüchlichkeiten zusammenpassen. Und dann heißt das eben, ich habe eine allgemeine Erwartung. Ich glaube aber nicht, dass die in jedem Einzelfall auch zutreffen muss. Und ich hoffe eigentlich auch, dass sie nicht immer zutrifft.
Der dritte Begriff, den Sie ins Spiel bringen, um es noch zu vervollständigen, ja, ist der der Verlässlichkeit. Was kann der im Kontext eines Streits denn bedeuten? Ist es nicht auch irgendwie in der Wahrhaftigkeit schon mit drin?
Also erstmal, was bedeutet er? Er hat ein bisschen was mit der Kontinuität von Gründen zu tun. Ich muss eigentlich, wenn ich verlässlich streite, für ähnliche Meinungen auch immer ähnliche Gründe angeben. Und wenn ich plötzlich einen Grund angebe, der völlig anders ist, obwohl sich die geäußerte Meinung gar nicht so stark verändert hat, dann muss ich bereit sein zu sagen, was ist denn jetzt hier anders? Also wir haben sozusagen eine Kontinuität im Begründen. Das hängt damit zusammen, dass ja Begründungen immer irgendwie mit Kausalität zusammenhängen. Und wir gehen davon aus, dass unsere Welt so ein bisschen gleichmäßig strukturiert ist, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Das heißt also, wenn ich von einem Politiker X, der ein bestimmtes Erscheinungsbild hat, sage, dem glaube ich nicht, zu dem habe ich überhaupt kein Vertrauen. Und dann kommt der nächste Politiker, der eigentlich erstmal für die meisten Menschen ganz ähnlich wirkt. Und ich sage, dem glaube ich alles, der ist ja so ein ehrlicher Mensch. Dann würde man sagen, Moment mal, das passt doch irgendwie nicht zusammen. Und dann müsste man irgendwie sagen, wo ist der Unterschied? Das kann natürlich passieren, dass es einen Unterschied gibt, den wir nur noch nicht kennen. Und das ist das, was ich mit Verlässlichkeit meine, dass wir sozusagen auch darauf bauen können, dass Sie zum Beispiel eine Meinung, die Sie heute haben, morgen immer noch haben oder Sie sagen, da hat sich was radikal geändert, deshalb habe ich meine Meinung geändert.
Wahrhaftigkeit, Nachsichtigkeit und Verlässlichkeit, drei Prinzipien für gutes Streiten, sagt unser Gesprächspartner hier im Deutschlandfunk Kultur, Jörg Phil Friedrich. Herr Friedrich, wir haben das eben schon mal festgestellt, es ist nicht unbedingt damit zu rechnen, dass ich mein Gegenüber von meiner Meinung überzeuge in einem Streit. Es ist sogar eigentlich mit einer Abwehrhaltung zu rechnen. Es sind in den letzten Jahren auch immer wieder Studien erschienen, die das ganz gut zeigen, dass so eine Abwehrhaltung dann aufkommt. Wieso ist es denn dann überhaupt gesellschaftlich sinnvoll zu streiten?
Das eine ist natürlich, dass die Tatsache, dass nicht sofort ein Meinungsumschwung durch meine guten Argumente eintritt, nicht heißt, dass nicht jemand doch seine Meinung langfristig ändert. Das betrifft nicht nur mein Gegenüber. Ich bin natürlich davon überzeugt, dass ich auch unbeschadet aus einem konkreten aktuellen Meinungsstreit herausgehe. Trotzdem kann es natürlich passieren, dass ich morgen nochmal mit jemandem anders mich unterhalte und dann nochmal irgendwo was lese zum Thema und irgendwann durch viele, viele Impulse doch zu einer Änderung meiner Meinung komme. Das ist das eine. Das andere ist, wenn wir uns fragen, warum streiten wir? Sollten wir nicht, also das muss ich vielleicht vorweg schicken, wir sollten das nicht versuchen, irgendwie so zweckrational zu rekonstruieren und sagen, ja, da ist der Zweck ist da drin, dass wir Leute überzeugen wollen zum Beispiel. Also wenn ich mit jemandem über den Klimawandel streite und ich streite mit jemandem, der wirklich der absolute Leugner des menschgemachten Klimawandels ist, dann mag es Menschen geben, die das mit der Intention tun, den irgendwie davon zu überzeugen. Aber häufig ist es einfach so, dass ich aus einem inneren Antrieb heraus streite und einfach, weil mir die Dinge wichtig sind. Und da höre ich dann also in mich selbst hinein und das ist so mein Ansatz, um das herauszufinden, warum streite ich? Ich glaube, es ist ein Versuch, auf der einen Seite eigene Sicherheit zu stabilisieren, also es ist sozusagen auch ein Selbstzweck, wenn wir so wollen, dass wir versuchen, vielleicht gewisse Unsicherheiten, die wir haben, durch das Erproben unserer Argumente zu stabilisieren. Aber wir wollen natürlich auch häufig, glaube ich, einfach Gemeinsamkeiten feststellen. Also häufig streiten wir ja nicht zu zweit, sondern wir streiten vielleicht in einer großen Runde, wir streiten vielleicht in Social Media, wo viele Leute unterwegs sind. Und da lesen wir halt ganz viele, die eine ähnliche Meinung haben. Und deswegen beteiligen wir uns daran, um zu sagen, guck mal, es sind so viele, die sind meiner Meinung. Also kann ich ja nicht ganz falsch liegen. Oder auch eben, um sich abzugrenzen. Also Gemeinschaft schaffen ist ja immer das eine, dass wir versuchen, mit anderen festzustellen, dass wir Gemeinsamkeiten haben, dass wir aber auch feststellen, dass es auch Leute gibt, von denen wir uns wirklich abgrenzen wollen, mit denen wir nichts gemeinsam haben wollen. Und das merken wir eben auch dann daran, dass wir eben unterschiedliche Meinungen haben. Und das in dem Sinne könnte man sagen, dass auch die Ablehnung des anderen auf meine Argumente einzugehen, mich auch stabilisiert, indem ich sage, guck, der ist halt ein Unbelehrbarer oder solche Dinge. Ja, und ich glaube, dass das ganz wichtige Gründe sind, dafür, dass wir Meinungsstreits suchen und führen.
Wenn ich Sie da richtig verstehe, dann könnte man das auf den Punkt bringen, zu sagen, Streit ist gar nicht spaltend, so wie es ja häufig mal unterstellt wird, wenn wir so Gegenwartsdiagnosen haben, sondern Streit ist im Grunde sowas wie Gesellschaftsbildung auf dem ganz basalen Level, oder?
Ja, so kann man das sagen, weil wir, wie gesagt, im Streit unsere Argumente, die wir auch von anderen haben, erproben. Also selbst wenn wir nur mit einem anderen streiten, dann wissen wir uns in einer Gemeinschaft von Leuten, die die Welt ähnlich sehen wie wir. Und jeder Streit macht mich sozusagen mehr zu einem Teil dieser Gemeinschaft. Wie gesagt, Gemeinschaftsbildung ist auch immer, muss man ja sagen, Abgrenzung von anderen. Natürlich ist deshalb auch so ein Spaltungsfaktor dabei. Aber man muss auch daran denken, dass natürlich in vielen Streits, wo wir in konkreten Meinungen unterschiedlich die Dinge sehen, wir trotzdem eine Vielzahl, wenn wir gut streiten, eine Vielzahl von Gemeinsamkeiten wiederum finden. Also es kann ja sein, dass ich über einen konkreten Konflikt auf der Welt und über die Frage, wer ihn verursacht und wer sozusagen der Angegriffene ist oder wo der Konflikt herkommt, dass wir da unterschiedliche Meinungen haben, dass wir über das eine Land, in dem gerade Krieg geführt wird, sehr viel streiten können. Aber trotzdem dahin kommen, dass wir merken, dass wir beide nicht wollen, dass eben zum Beispiel um ökonomischer Interessen willen Kriege geführt werden.
Jetzt ist es ja so, dass diese drei Grundprinzipien, über die wir eben gesprochen haben, die Nachsicht, die Wahrhaftigkeit und die Verlässlichkeit, dass die nicht immer gegeben sind oder nicht von allen so akzeptiert werden. Oft sind an einem Streit unterschiedliche Parteien auch mit unterschiedlichen Ansichten übers Streiten oder übers Diskutieren selbst beteiligt. Darüber kann man dann auch wieder streiten. Ja. Und das ist total aufreibend und kostet Energie. Und ich glaube, deswegen sagen auch manchmal Leute diesen Satz, ach, lass uns doch darüber jetzt nicht auch noch streiten. Wie können wir das besser machen? Also wie kann man diesen Reibungslust vermeiden, so dass Leute einfach auch sich gerne mit Lust vielleicht über Dinge auseinandersetzen und streiten?
Also ich glaube, auf der einen Seite, darüber habe ich auch viel nachgedacht. Ich glaube, dass diese Grundprinzipien, die Sie auch nochmal gerade aufgeführt haben, die kann ich, wir hatten es ja auch an dem einen Beispiel der Wahrhaftigkeit schon mal überlegt, wir können das vielleicht nicht voraussetzen, aber wir können es unterstellen. Und gleichzeitig kann ich einfach für mich versuchen, mich an diese Grundprinzipien zu halten und sie, wie gesagt, auch beim anderen zu unterstellen. Und dann wird der Streit einfach für mich sinnvoller und erhellender sozusagen. Ja, ich werde dann mehr daraus lernen, als wenn ich die ganze Zeit daran denke, dass der andere sowieso unlogisch und so weiter und nur dummes Zeug redet. Ich kann also sozusagen, wenn ich diese Unterstellung mache und wenn ich selbst versuche, mich in diesen Kreis der Grundprinzipien zu bewegen, für mich den Streit selbst fruchtbar und gut machen, ohne dass es wirklich notwendig ist, dass wir vorher alle einen Vertrag unterschreiben, uns jetzt an diese Regeln zu halten. Und ich kann natürlich auch im Nachhinein, wenn ich nochmal über einen Streit nachdenke, überlegen, wo bin ich denn selbst mir da untreu geworden und wo habe ich in der Rage und in der Emotionalität gegen meine Prinzipien des guten Streits verstoßen und werde dann sozusagen für mich selbst einfach meine Streits besser machen. Ich glaube, das ist schon mal eine gute Methode, um auch mehr Gelassenheit zu gewinnen, ohne zu sagen, ich streite mich gar nicht mehr. Natürlich gibt es durchaus den Moment, wo es auch sinnvoll ist zu sagen, lasst uns darüber jetzt nicht streiten. Ich glaube, das ist auch eine gute Idee, mit Konfliktsituationen in bestimmten Momenten umzugehen. Also wenn wir einen schönen Abend haben wollen zusammen und jetzt fängt einer an, einen Streit über ein Thema, wo wir sagen, da kommen wir heute wirklich nicht zu Ende. Ja, dann ist es sicherlich auch sinnvoll zu sagen, nee, heute kein Streit, auch keinen guten Streit.
Das sagt der Philosoph und Publizist Jörg Phil Friedrich. Mit ihm habe ich gesprochen übers Streiten und wie das richtig geht. Wenn Sie dazu noch mehr erfahren wollen, das Buch von unserem Gesprächspartner, das kann ich Ihnen sehr empfehlen. Richtig streiten heißt es, ist erschienen im Claudius Verlag, hat 128 Seiten und kostet 20 Euro.